weiß nicht, wie Sie es persönlich halten, ob Sie heute Morgen schon in das Losungsbuch oder etwas Entsprechendes reingesehen haben. Ich glaube, ich habe noch nie eine so kurze Losung gelesen wie heute. Du bist mein Gott. Punkt. Ja, aus Psalm 118. In den Versen vorher wird ja das Werk Gottes in verschiedenen Worten immer wieder gerühmt. Aber es ist immer in der dritten Person nur die Rede von Gott. Und so kann man sich manche richtige Gedanken über Gott machen, aber das ist es noch nicht, worauf es letzten Endes drauf ankommt, sondern alles zielt darauf, dass wir sagen können, du bist mein Gott. Und das ist etwas Großartiges und eigentlich das Lebenselement christlichen Glaubens überhaupt, so mit Gott reden zu dürfen. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir das gleich mal tun. Wir wollen beten. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, in Jesus Christus, unser Herr und Heiland, wir danken dir dafür, dass du uns diese Nacht geschenkt hast, der Ruhe und Erholung. Wir danken dir für diesen schönen Morgen. Alles dürfen wir aus deiner liebenden Hand nehmen. Herzlichen Dank dafür. Wir bitten dich nun auch für diesen Tag. Wir bitten dich darum, dass du die Arbeit dieses Tages auch in unserem Nachdenken miteinander segnest. Um deines Namens willen. Dir sei die Ehre. Amen. Gestern habe ich mit einigen grundsätzlichen Überlegungen, die in die Sozialethik hineinführen, begonnen. Heute haben wir eine andere Thematik, wirtschaftsethische Fragen. Aber ich denke, da ist es auch gut, wenn ich mit einer solchen allgemeinen, wenn auch kürzeren Überlegung zunächst einmal beginne, ehe ich dann zu den speziellen Themen komme, die ja schon genannt wurden, also Arbeit einerseits und Globalisierung andererseits. Sozialethik, über die wir uns gestern Gedanken gemacht haben, hat ja direkt mit dem Menschen zu tun. Da geht es um das menschliche Gegenüber und die Gestaltung des Miteinanders. Und so ist das auch mit anderen Bereichen der Ethik, also etwa die sogenannte Lebensethik, die ausgeht vom Gebot, du sollst nicht töten als Kernpunkt. Auch da geht es eben um das Leben des anderen und wie wir damit umgehen, eben direkt hat direkt den Menschen zum Gegenstand. Das ist nun in der Wirtschaftsethik anders. Natürlich, auch hier geht es um das, was der Mensch tut. Insofern ist der Mensch als Subjekt der Ethik auch dabei. Aber das Besondere der Wirtschaftsethik im Unterschied zu anderen Bereichen der Ethik ist nun eben doch, dass sie mit etwas Dinglichem zu tun hat, Sachlichen, mit der Natur im weitesten Sinn zu tun hat. Werner Lachmann, Wirtschaftswissenschaftler in Erlangen-Nürnberg, sagt in seiner Volkswirtschaftslehre, die menschlichen Bedürfnisse sind die Ausgangstatsache wirtschaftlichen Handelns. Die menschlichen Bedürfnisse eben im Blick auf die natürliche Lebensgrundlage. Und es geht eben zur Befriedigung dieser Bedürfnisse um die rechte Verteilung und Verwendung dieser natürlichen Lebensgrundlage. Nahrung, Kleidung, Wohnung und so fort. Wirtschaften heißt also, die materiellen Voraussetzungen menschlichen Lebens beschaffen. Dabei entsteht nun eine zweifache Beziehung des Menschen zur Natur, zu den natürlichen Ressourcen, wie man auch sagt, und Gegebenheiten. Zunächst einmal, indem der Mensch eben um sich damit zu ernähren, indem der Mensch einen Teil der Natur ausschließlich sich selbst zunutze macht. Also indem er etwa den Apfel pflückt und isst. Oder eben ein Stück Land für sich in Beschlag nimmt und bearbeitet und so weiter. Und seine Früchte nutzt. Indem der Mensch einen Teil der Natur ausschließlich sich selbst zunutze macht, eignet er sich ihn an. Es entsteht das, was wir Eigentum nennen. Ein Stück der Natur, über das ich als Folge dieser Aneignung eben nur allein, nur ich, verfügen kann. Stichwort Eigentum. Aber nun ist es ja so, dass der Mensch nicht nur so direkt das nehmen kann, was in der Natur schon da ist, es genießen und sich zunutze machen kann, sondern auch eben auf dieses Stück Natur einwirkt, es verändert, indem er es bebaut, Früchte heranzieht. Und so wird er in gewisser Weise nicht nur zum Nutznießer, sondern auch zum Hersteller von Natur. Wenn auch mehr in einem direkten Sinn, der kann natürlich aus nichts nichts schaffen, das kann nur Gott, aber in gewisser Weise doch wird er aktiv Hersteller der Natur. Das heißt, wir haben es im Wirtschaftsprozess mit Arbeit zu tun. Und damit ist das zweite wichtige Stichwort genannt. Einerseits Eigentum, andererseits Arbeit. Wobei dann der Mensch noch stärker als bei der bloßen Aneignung von Vorhandenem nun auch als Gegenstand ethischen Nachdenkens in den Blick gerät, auch in der Wirtschaftsethik. Nun ist es so, dass die Notwendigkeit des Wirtschaftens, des wirtschaftlichen, ökonomischen Umgangs mit der Natur, verschärft wird durch die Begrenztheit der natürlichen Vorräte. Eine Begrenztheit, die uns nötigt zu rationellem, ökonomischem, wie wir dann auch sagen, Handeln. Dazu gehört dann zum Beispiel die Differenzierung auch der Arbeit in der Arbeitsteilung und anderes. Dabei ergibt sich nun angesichts der Begrenztheit der Vorräte und ihrer Prägung durch die Arbeit die Frage, was ist denn eigentlich das Prinzip der Verteilung der vorhandenen Natur unter die Menschen, der vorhandenen Ressourcen unter den Menschen? Nun, neben der reinen Bedürftigkeit des Einzelnen, kommt hier von der Bedeutung der Arbeit für die Eigentumsbildung traditionell die Leistung, beziehungsweise der Prozess des Wettbewerbs in den Blick, der eben das regelt, wie wer wie viel Anteil bekommt an den Ressourcen, über das unbedingt Notwendige hinaus. Leistung und Wettbewerb sind also Regelmechanismen in der Verteilung der natürlichen Ressourcen und dienen, wenn es gut geht, der ökonomischen Gerechtigkeit. Damit sind, wenn ich recht sehe, die drei wichtigsten Begriffe der Wirtschaftsethik genannt. Eigentum, Arbeit und Wettbewerb. Ich möchte im Folgenden nun einen dieser drei nur herausgreifen und ein wenig näher betrachten, eben den Begriff der Arbeit und dann im Anschluss daran auch zum Stichwort Arbeitslosigkeit versuchen, noch etwas zu sagen. Oh, jetzt fällt mir gerade ein. Ich hatte gestern Ihnen etwas versprochen, was ich jetzt nicht eingreifen kann.
Mit den Frauen?
Ja, dass Sie... Aber vielleicht kommen wir nachher noch dazu. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht, bis um 10 Uhr soll ja Pause sein, und ich glaube, so lange brauche ich jetzt nicht für die Behandlung dieses Themas, dass wir dann dazu noch kommen werden. Ich mache jetzt lieber gleich weiter.
Ja, okay.
Nicht zuletzt durch das moderne Phänomen der Arbeitslosigkeit ist das Thema Arbeit überhaupt wieder aktuell geworden und Gegenstand des Nachdenkens. Und es stellt sich die Frage, was ist das eigentlich, Arbeit? Wie ist sie zu verstehen und zu bewerten? Ein Theologe, dessen 100. Todestag wir in diesem Jahr gedachten, Hermann Krehme, ist nun schon lange her, aber was er sagt, ist bis zum heutigen Tag in vieler Hinsicht aktuell und lesenswert. Hermann Krehme, ein Freund des großen Tübinger-Theologen Adolf Schlatter auch, hat Arbeit einmal so definiert. Er sagt, Arbeit ist Aufwendung von geistiger bzw. physischer Kraft. Aufwendung von Kraft zu einer zweckvoll geordneten Tätigkeit. Aufwendung von Kraft zu einer zweckvoll geordneten Tätigkeit. Also Spiel kann auch sehr anstrengend sein, aber es hat nicht in der gleichen Weise ein Ziel, ein zweckvoll geordnetes Ziel, und deswegen spricht man da nicht von Arbeit. Und auch das Tier strengt sich unter Umständen sehr an in dem, was es leistet, aber es ist nicht in diesem Sinn Arbeit, wird nicht als Arbeit bezeichnet. Also Aufwendung von Kraft zu einer zweckvoll geordneten Tätigkeit. Und nun gibt es herkömmlich zwei sehr unterschiedliche Bewertungen menschlicher Arbeit. Da ist einmal die Wertung, die die Arbeit in der griechischen Antike erfuhr. Da galt Arbeit als eines freien Bürgers unwürdig. Dahinter stehen gewisse Vorurteile der aristokratischen Klasse im alten Griechenland, die ja die tragende Schicht war, und auch der Bürger im, wie wir sagen, demokratischen Athen hat diese Wertungen weithin übernommen. Wenn ich so zurückhaltend von der athenischen Demokratie spreche, dann deswegen, weil also die Bürger, die da in der Vollversammlung zusammenkamen und über die Schicksale der Stadt berieten, das war eben nur die Creme im Grunde. Und die konnte sich das leisten, da über alle möglichen Dinge zu beraten, weil sie eben eine Heer von Sklaven hinter sich hatte. Und Arbeit war eben fast automatisch für viele Griechen Sklavenarbeit. Aristoteles, dieser große griechische Philosoph aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, meinte, Handwerker und Lohnarbeiter sollten gar kein Bürgerrecht haben. Und der große römische Staatsmann und Philosoph Cicero sagte einmal, eine Werkstatt, in der eben geschafft wird, eine Werkstatt kann nichts Edles an sich haben. Also ein sehr negatives Bild von Arbeit. Nun muss ich allerdings gleich hinzufügen, man darf das nicht verallgemeinern. Es gibt in der griechischen, altgriechischen Literatur auch ganz andere Wertungen. Etwa bei dem griechischen Schriftsteller Hesiod im 5. Jahrhundert vor Christus, also noch älter, gibt es eine sehr hohe Schätzung, Wertschätzung der Arbeit, gerade der handwerklichen handfesten Arbeit. Und etwa bei Homer auch gilt also, wird erzählt, dass selbst Könige Hand anlegen und das als etwas ihrer keineswegs unwürdig betrachten. Allerdings ist das eben letzten Endes eine freiwillige Arbeit, die sie von sich aus tun, eine schöpferische Tätigkeit, aber nicht Lohnarbeit. Und da wird es eben schwierig. Wenn jemand für seine Arbeit Lohn empfängt, dann empfindet der Grieche das als etwas Negatives. Oder wenn er es eben einfach muss, weil er Sklave ist, als heißt unfrei ist, dann gilt Arbeit als etwas des freien Menschen eben Unwürdiges. Also als aufs Ganze gesehen doch ein mehr oder weniger negatives Bild der Arbeit, und zwar zunehmend im Lauf der griechischen Geschichte bis etwa in neutestamentliche Zeit hinein. Eine völlig andere Auffassung von Arbeit zeigt sich uns im 19. Jahrhundert. Man spricht da im Blick auf manche Theorien geradezu von einer Religion der Arbeit. Der englische Sozialphilosoph Carlyle verstieg sich zu der These, Arbeit ist Gebet. Arbeit ist Gebet. In der Arbeit verwirklicht der Mensch sich selbst. Kommt er eigentlich zu sich selbst? Das war eine Auffassung, die etwa der Philosoph Hegel vertrat und die dann ein wenig abfärbte auf seinen berühmtesten Schüler, nämlich Karl Marx. Also eine ausgesprochene Hochwertung der Arbeit. Nun, in beiden Konzeptionen liegt zweifellos ein Wahrheitselement, das aber doch vereinseitigt ist. Und wieder dürfte es hilfreich sein, wenn wir gegenüber solchen einseitigen Theorien, sei es abwertenden oder einseitig verherrlichenden Theorien, einmal das biblische Zeugnis befragen, was das biblische Zeugnis denn eigentlich zur Arbeit sagt. Zwischenfrage, spreche ich jetzt einigermaßen deutlich genug oder könnte ich noch? Bin ich verständlich? Akustisch. Danke. Ich möchte versuchen, das in vier Punkten ein wenig zu skizzieren. Zunächst möchte ich von der Würde der Arbeit sprechen in der Sicht der Bibel. Und jetzt können wir wieder die Bibel aufschlagen. 1. Mose 1. Ein Text, auf den man als biblischen Grundtext gerade in der Ethik immer wieder zurückkommt, also die Schöpfungsgeschichte in verschiedensten Bereichen. Also, 1. Mose 1, Vers 28. Also zunächst ist ja von der Erschaffung des Menschen zum Bilde Gottes die Rede und dann heißt es Vers 28, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Vers 29, seht, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen und auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, mit Samen, zu eurer Speise. Natur als Ressource für die Ernährung, Erhaltung des menschlichen Lebens. Und dann heißt es weiter in Kapitel 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und da sind wir nun mitten im Thema Arbeit. Dass er ihn bebaute, kultivierte, eben so bearbeitet, dass er in besonderer Weise Frucht bringt, die er so von sich aus vielleicht gar nicht gebracht hätte. Die Natur verändernde Arbeit des Menschen. Und nun, wenn man diese Schöpfungsgeschichte als Ganze weiter betrachtet, kommt man zu einem Aspekt, der normalerweise ganz übersehen wird und der einen Hinweis ergibt auf die besondere Würde menschlicher Arbeit. 2, Vers 3. Das Schöpfungswerk ist vollendet. Auch der Mensch ist geschaffen. Dann heißt es, dass Gott ruht am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Vers 2. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die er geschaffen hat. Das ist etwas Merkwürdiges. Es ist also von der Arbeit Gottes die Rede. Normalerweise beschreibt man das schöpferische Tun Gottes etwas anders. Also Gott spricht und es geschieht. Das ist keine Arbeit. Es ist da. Aber hier ist von der Arbeit Gottes die Rede. In den gleichen Begriffen, die von menschlicher Arbeit auch gebraucht werden. Und, etwas Merkwürdiges, sie ermüdet ihn anscheinend. Ganz menschlich gesprochen von Gott. Und er ruht von seiner Arbeit. Wenn nun von dem Menschen in dem Zusammenhang dann ebenfalls gesagt ist, dass er arbeitet, dass er die Erde, die Gott geschaffen hat, kultiviert, weiterentwickelt, dann ist das sozusagen Anteilschaft an der Arbeit Gottes, an dem Werk Gottes, an dem schöpferischen Werk Gottes. Der Mensch wird gewürdigt, Anteil zu haben an dem schöpferischen Werk Gottes, indem er diese Schöpfung gestaltet, kultiviert. Das macht die besondere Würde der Arbeit aus, in biblischer Sicht. Also, sie dienen nicht nur dem Lebensunterhalt, sondern gleichsam in gewisser Weise, könnte man fast sagen, der Fortsetzung des Schöpfungswerks. Entstehung von Kultur, die so vorhin einfach nicht da war. Bis hin zu Werken also nicht nur der Technik, sondern auch Werken der Kunst. 1. Mose 4. Sein Bruder hieß Jubal, von dem sind hierher gekommen alle Zither und Flötenspieler. Ja, Zither und Flöten, okay. Die gab es im Paradies zunächst noch nicht. Die mussten von Menschen erst geschaffen werden. Und eben auch das, was er damit macht. Die Werke der Kunst sind letzten Endes eine Gestalt des schöpferischen Tuns Gottes durch die Hand des Menschen, das so vorher noch nicht da war. Oder Vers 22, Zilla gebar auch, nämlich den Tubal-Kain. Von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede. Die Entwicklung eben der Technik, des Handwerks und der modernen Technik. Also Fortentwicklung der Schöpfung durch die Arbeit des Menschen. Und noch ein dritter Aspekt ist in diesem Zusammenhang zu beachten. Eben dies tut der Mensch nicht einfach nur für sich allein, sondern das bringt ihn in Zusammenhang mit anderen. Es geschieht in Gemeinschaft für die Gemeinschaft. Arbeit, gemeinsame Arbeit stiftet Gemeinschaft. Und darin kommt dann die Sozialität des Menschen, von der ich gestern sprach, in der Arbeit zum Ausdruck. So wie die Individualität in der schöpferischen Arbeit des Einzelnen, etwa in der Findungsgabe und so weiter, zum Ausdruck kommt, so eben im Miteinander in der Arbeit seine Sozialität. Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen. Und Hermann Krämer, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Eisegese ist, also etwas hineinlegend, aber irgendwie scheint mir das doch ansprechend zu sein, dass er sagt, das weist darauf hin, dass eben diese Gemeinschaft immer auch in gemeinsamer Arbeit besteht. So viel zum Ersten, die Würde menschlicher Arbeit. Und nun zum Zweiten, die Last menschlicher Arbeit. Die Last menschlicher Arbeit. In neuerer evangelikaler Frömmigkeit, in manchen Liedern auch, kann man Formulierungen finden, die sagen, das Leben sei ein Fest. Ja, ich glaube, das ist ein wenig enthusiastisch. Das Leben ist kein Fest. Es gibt Feste und sollte Feste geben, ja, allerdings. Aber das Leben als Ganzes ist kein Fest. Sondern eben zum großen Teil Arbeit. Und Arbeit ermüdet. Ich wies schon darauf hin, dass das sogar in gewisser Weise von Gott gilt. 1. Mose 2,2, nicht? Wie viel mehr erst vom Menschen in seine Schwachheit und Hinfälligkeit. Die wichtigsten biblischen Begriffe, hebräischen Worte für Arbeit, deuten das an. Also etwa das Wort Azbon, das man mit Arbeit übersetzen kann. Oder ein anderes Wort für Arbeit, hebräisch Amal, meint sich abmühen, sich abplagen, abrackern. Und auch das ist nun hier schon am Anfang angedeutet, allerdings noch nicht in der Paradiesesgeschichte im engeren Sinn, sondern nach der Vertreibung aus dem Paradies. 1. Mose 3, Vers 17. Zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal, Amal, sollst du dich von ihm nähren sein Leben lang, dein Leben lang. Dorn und Disteln soll er tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Gelegentlich spricht man in diesem Zusammenhang vom Fluch der Arbeit. Also Segen und Fluch, so lautet eine beliebte Überschrift. Nun, ich glaube, das stimmt nicht ganz. Hier wird nicht die Arbeit verflucht, sondern der Acker wird verflucht. Steht hier das bei mir? Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Aber das bedeutet in der Konsequenz dann eben, dass seine Bearbeitung eben mühsam ist. Von daher spreche ich lieber nicht von der Arbeit als Fluch, sondern Arbeit als Last. Mühsam. Und so kann auch sonst die Bibel Alten wie Neuen Testaments immer in sehr nüchterner Weise von der Mühsal menschlicher Arbeit sprechen. Bekannt ist etwa das Wort Psalm 90, Vers 10. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich erscheint, ist doch nur vergebliche Mühe, Arbeit. Denn es fährt schnell davon, als flögen. Es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. In der früheren Lutherbibel hieß es, bei mir steht es jetzt nur noch in der Anmerkung, da wurde es so gesagt, wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Das war wohl nicht ganz korrekt oder zumindest missverständlich übersetzt, aber eben doch, so steht es nun einmal da, so ist es doch nur vergebliche Mühe. Vergebliche Mühe im Arbeit, sich abmühen. Man könnte insbesondere aus dem Buch der Sprüche Salomos, noch viele weitere Worte heranziehen, die den gleichen Gedanken und die gleiche Beobachtung zum Ausdruck bringen. Ich möchte mich jetzt hier kürzer fassen. Ich habe in verschiedenen Aufsätzen das etwas ausführlicher dargestellt, mit die auch mal in einem Buch zusammengefasst wurden, das allerdings, ich glaube, inzwischen vergriffen ist. Wirtschaft ohne Ethik, da ist das dann ausführlicher dargestellt. Nun zum Neuen Testament. Paulus im ersten Brief an die Thessalonicher. Vers 9. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, unserer Arbeit und unserer Mühe, denn Tag und Nacht arbeiteten wir, damit wir niemand unter euch beschwerlich wären, und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Worin bestand die Arbeit des Paulus? Nun, er übte ein bestimmtes Handwerk aus und, wie er hier ausdrücklich sagt, um den Menschen, bei denen er lebte und denen er das Evangelium verkündigte, nicht zur Last zu fallen, dadurch, dass er von ihrer Hände Arbeit lebte, hat er von seiner eigenen Hände Arbeit zu leben versucht, als Zeltmacher wurde. Und zwar nicht im übertragenen Sinn, wie wir das heute gern gebrauchen, sondern eben sehr handgreiflich. Er hat wirklich Zelte hergestellt, möglicherweise die römische Armee damit beliefert. Oder in Betrieben mitgearbeitet, die die römische Armee beliefert haben. Mit Zelten. Und eben diese Arbeit bezeichnet er als Mühe. Ihr erinnert euch, unsere Arbeit, Plage, könnte man es auch übersetzen, und Abmühen. Und das Tag und Nacht. Das heißt, nachts hat er gearbeitet und tags hat er verkündigt. So ungefähr muss man sich das wohl vorstellen. Oder teilweise vielleicht auch umgekehrt. Es wird ja einmal erzählt, dass er bis in die Nacht hinein gepredigt habe, sodass jemand dann im Schlaf runtergefallen ist und sich fast das Genick gebrochen hätte, was zunächst tot war. Dann viele von Paulus erweckt wurden, nicht? Es steht nur da, dass er tot war, vom Genick steht da nichts. Ja, das apostolische Leben sah sehr, sehr nüchtern aus und war erfüllt von Mühe und Arbeit, und zwar gerade auch ganz praktische handwerkliche, berufliche Arbeit, Mühe und Plan. Es war eine Last für ihn, die er aber um des Evangeliums willen getragen hat. Nicht alle waren dazu bereit, 2. Thessalonicher 3, Vers 8. Ich lese nochmal Vers 7 dazu. Am besten Vers 6. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, in den Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Denn ihr wisst, wie ihr uns sollt nachfolgen, denn wir sind nicht unordentlich unter euch gewesen. Jetzt kommt's. Haben auch nicht umsonst Brot von jemand genommen, sondern mit Arbeit und Mühe haben wir Tag und Nacht gewirkt, auf dass wir nicht jemand unter euch beschwerlich wären. Nicht darum, dass wir nicht das Recht hätten, sondern uns euch zum Vorbild zu geben. Nun der berühmte Vers 10, der die Ehre hatte, in die Verfassung des kommunistischen Staates der Sowjetunion damals aufgenommen zu werden. Allerdings ohne Autoangaben. Denn was wir schon bei euch, als wir bei euch waren, euch geboten haben, wenn jemand nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Stand so in der Verfassung der Sowjetunion. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Wirklich. Der Hintergrund ist offenbar, dass einige meinten, der jüngste Tag sei ja doch unmittelbar bevorstehend, also sei es doch wichtiger, unterwegs zu sein, den Leuten das Evangelium zu erzählen, und eben sie taten nichts. Sie liefen nur von Haus zu Haus und redeten, wenn es hochkam, wirklich von Jesus, aber sie meinten, Arbeit, das sei nicht mehr nötig. Faktisch aber mussten sie sich natürlich ernähren, und das erwarteten sie dann von denen, die nach wie vor fleißig arbeiteten, dass sie ihnen das gaben. Davon hat Paulus sich bewusst abgesetzt und hat ausdrücklich die Gemeinde gewarnt vor solchen Kurzschlüssen und sie ermahnt, eben fleißig zu arbeiten. Auch sonst ist im Zusammenhang mit der Arbeit des Apostels Paulus immer wieder von Arbeit und ihrem Mühsal die Rede. 1. Korinther 4, Vers 12. Und arbeiten, also vorher ist die Rede von Hunger und Durst und Blöße als Erfahrung des Apostels in seinem Dienst. Und dann Vers 12, und arbeiten und wirken mit unseren eigenen Händen. Mit unseren eigenen Händen. 2. Korinther 6, Vers 5. Auch wieder so eine lange Liste von Leiden des Apostels in seinem Dienst, Gefängnis und was da alles erwähnt ist. Und dann ist eben da auch die Rede von Mühen in Wachen, also Mühen, also Arbeit, Tag und mühselige Arbeit, Tag und 2. Korinther 11, Vers 23. Sie, also seine Gegner, von denen er dort spricht, sie sind Diener Christi. Ich rede töricht, ich bin's wohl mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen, habe mehr Schläge erlitten und so weiter und so weiter. Ich habe mehr gearbeitet. Aber das wird eben genannt in einer Liste, in der er eben die Leiden seines apostolischen Amts aufzählt. Vers 27 dann noch einmal. Vers 26 in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Dann Vers 27 in Mühe und Arbeit. In viel Wachen, Hunger und Durst. Zusammenfassend noch einmal. Die Bibel, gerade auch das Neue Testament, sieht sehr nüchtern die beschwerliche Seite der Arbeit. Die Last der Arbeit. Nun der dritte Gesichtspunkt. Gerade im Neuen Testament wird nun in einer ganz bestimmten Hinsicht diese Last relativiert. Ich möchte einsetzen mit einem, und zwar für den Jünger Jesu, einsetzen mit einem Wort aus dem Matthäusevangelium. Kapitel 6, Vers 28. Also von Vers 25 ist auch schon: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Und jetzt ist von diesen anderen Grundbedürfnissen des Menschen die Rede, nämlich von der Kleidung, Vers 28. Darum, und warum sorgt ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen. Und jetzt kommt's: Sie arbeiten nicht. Auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet ist wie eine derselben. Denn wenn Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen. Nun, damit will Jesus natürlich nicht sagen, dass wir also nicht arbeiten sollen, so wie es die Leute da in Thessalonik offenbar teilweise verstanden hatten. Das ist von Jesus nicht gemeint. Aber er weiß darum, dass die Notwendigkeit in Mühe und Arbeit eben sein täglich Brot sich zu erwirtschaften, den Menschen in eine tiefe Sorge hineinführt. Ob er es denn auch morgen noch haben wird. In eine Sorge, die sein Herz ganz gefangen nimmt. Und da hinein sagt Jesus nun: Sorget nicht, sagt es sein Jünger. Sorget nicht, Gott sorgt für euch. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Als Zuspruch des Trostes. Nicht noch einmal, dass sie also gar nicht arbeiten sollten, das nicht. Da wäre das gleich der Hinweis auf die Lilien auf dem Felde sicher missverstanden. Aber ihm die Sorge des Herzens zu nehmen. Die Last der Arbeit wird im Vertrauen auf die Fürsorge des himmlischen Vaters relativiert. Ein anderes Wort, Lukas 5, Vers 10. Die Berufung des Petrus nach diesem wunderbaren Fischzug, von dem da erzählt ist. Und nun heißt es in Vers 10, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. In die Arbeit des Menschen kommt ein ganz neuer Aspekt hinein. Sie wird in die Arbeit des Jüngers. Sie kann zur Arbeit, wie wir sagen, im Reich Gottes werden. Und bekommt davon, von daher noch einmal eine neue Würde und der Betroffene, der Arbeitende eine zusätzliche innere Entlastung. Sie ist, wie Paulus später sagen wird, Arbeit im Herrn. Und nicht einfach nur in eigener Regie, um meine Existenz zu unterhalten, also zu bewahren. 1. Korinther 15, 58. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit, die ihr tut, und damit ist nun in besonderer Weise eben auch die Verkündigung des Evangeliums gemeint, nicht vergeblich ist, und zwar eben in dem Herrn. 1. Thessalonicher 1,3. 1. Thessalonicher 1, 3. Beginne Vers 2. Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken eurer in unserem Gebet. Und Vers 3. Und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk, eure Arbeit im Glauben. Also euer Werk, das ist ein etwas anderes Wort hier gebraucht. Euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe. Liebe üben wird hier als Arbeit bezeichnet. Aber von daher fällt, weil sie ja unter Umständen wirkliche Arbeit bedeutet, einem anderen zu dienen und Liebe zu erweisen. Aber von daher ein ganz neues Licht auf diese Arbeit fällt. Aus Glauben, aus Liebe. Eine weitere Stelle, Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass ihr vergäße eures Werks und der Liebe, die ihr erzeigt habt in seinem Namen, da ihr den Heiligen dientet und noch dient. Arbeit um Jesu willen an seinen Jünger. Im Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 23, wird dann alles zusammengefasst, alles Tun und Wirken des Menschen in einer Zielsetzung und bekommt von daher eben auch ihre besondere Wertschätzung. 3, 23. Alles, was ihr tut, und eben damit auch alles, was ihr schafft, was ihr arbeitet, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das alles ist so universal, dass also nicht nur die Reichsgottesarbeit offenbar gemeint ist, sondern alles, was wir tun, kann letztlich dem dienen. Aber natürlich in besonderer Weise dann auch die Arbeit im Reich Gottes, die Verkündigung und Weitergabe des Evangeliums. Das wäre also der dritte Gesichtspunkt. Relativierung der Last der Arbeit im Glauben. Und dann schließlich ein letzter Gesichtspunkt. Die Bibel spricht dann eben auch vom Ruhm von der Arbeit. 2. Mose 20, Vers 8. Zehn Gebote. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, auch nicht deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Das ist die eine Begründung. In Erinnerung an das Werk Gottes in der Schöpfung. An dem der Mensch in seiner Arbeit ja Anteil hat, wie wir gesehen haben, und nun eben auch an der Ruhe Gottes am 7. Tag. Im Buch Deuteronomium, also im 5. Buch Mose, wird an dieser Stelle noch eine andere Deutung und Begründung gegeben. Für das Gebot, du sollst nicht arbeiten an diesem Tag. Nämlich die Erinnerung an die Knechtsarbeit, die frohen Arbeit in Ägypten und die Befreiung Israels aus dieser Arbeit. Und in Erinnerung, in dankbarer Erinnerung an diese Erlösung Israels durch Gott, soll es jeden 7. Tag von seiner Arbeit ruhen, als Zeichen seiner Befreiung, seine Befreiung von eben dieser Fronarbeit.
Welche Stelle war das?
Also 2. Mose 20,8 war das eine und dann 5. Mose 5, da habe ich jetzt den Vers nicht im Kopf, aber da ist ja auch der Dekalog und das können Sie gleich finden. Also, Ruhen von der Arbeit als Zeichen der Freiheit der Kinder Gottes. Gegen alle Entartung der Arbeit zur Sklaverei, dagegen, dass man die Arbeit gleichsam zum Götzen macht. Und deswegen an diesem Tag von der Arbeit ruht und Gott dient allein. Und in dem Zusammenhang findet sich im Neuen Testament dann einmal ein ganz eigenartiges Wort. Da ist auch von einem Sabbat die Rede. Hebräer 4, Vers 9. Hebräer 4, Vers 9. Denn wer zur Ruhe Gottes, von der da auch vorher die Rede ist, gekommen ist, der ruht von seinen Werken gleich. Das war jetzt Vers 10 schon, ich wollte 9 lesen. So ist also noch eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken gleich wie Gott, von den Seinen. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und das ist letzten Endes eine, wie man in der Fachsprache sagt, eschatologische Aussage. Das heißt, eine Aussage christlicher Hoffnung. Dass in der Ewigkeit die Last der Arbeit endgültig von uns genommen sein wird. So wie es anfangsweise, andeutungsweise eben an jedem Sonntag geschieht. Und das wird seine Vollendung finden in der Ewigkeit. Es ist noch eine Ruhe vorhanden in dem Volke Gottes. So viel zum Thema Arbeit. Und jetzt bin ich gar nicht zur Arbeitslosigkeit gekommen. Aber das muss ich dann nach der Pause machen. Ja.